Das war so im Juni, da kam mir der Gedanke, man ist ja immer auch als Pastor auf der Suche, was predigt man? Also nicht nur, was ist von Interesse, sondern was passt auch gerade in die Zeit? Und da kam mir der Gedanke an Jona. Ich habe damit überhaupt nichts verbunden, nur Jona und dass ich eigentlich immer noch nichts richtig damit anfangen weiß mit dieser Geschichte. Ist natürlich eine schöne Geschichte, die wir, wenn wir einen Kindergottesdienst erlebt haben, aus dem Kindergottesdienst kennen, dass dann so ein Wal kommt und den armen Jona dann verschluckt und der ist 3 Tage da im Bauch des Fisches ist. Aber es klingt ja auch ein bisschen wie ein Märchen. Und dann sieht man, dass der Jona auch irgendwie ein bisschen depressiv ist, auch gerade am Ende unter dem Rizinus, sagt, was soll das alles, und sich aufregt und er legt sich auch immer wieder schlafen. Das ist ja so ein Kennzeichen auch von Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja, und dann habe ich das so mal durchgelesen, 10-mal durchgelesen, 15-mal durchgelesen, aber wie das so manchmal so ist, so ein Text fängt nicht an zu reden. Und dann habe ich gesehen, dass ein Kollege, mit, wo ich auch öfter mal reinschaue in seine Videos, auch über Jona gepredigt hat. Und da habe ich ein Buch, hat er empfohlen von Tim Keller, Prodigal Prophet, The Prodigal Prophet, das heißt der verlorene Prophet. Und da habe ich es mir bestellt, habe es gelesen und das war ein wahnsinnig interessantes Buch. Leider nur auf Englisch. Aber ich bringe euch einige der Gedanken da aus diesem Buch mit. Und ich habe festgestellt, Jona passt zu Corona. Habe ich heute erst gemerkt, das ist so ein, heute Morgen so ein Wortspiel. Und Jona ist wirklich etwas, was uns in dieser Zeit hilft. Und ihr werdet es merken. Da steht im ersten Kapitel das Wort des Herrn, erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagt zu ihm, also Gott sagt zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsus in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. Er ging hinab in die Hafenstadt Jaffo, fand ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen und hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm runter und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf und rufe zu deinem Gott. Vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an diesem Unglück, an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn sei. Da bekamen diese Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Gott Jahwe. Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Gott Jahwe. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Das sind die 16 Verse aus dem ersten Kapitel und ich nehme mal so das erste Kapitel und das zweite zusammen. Und das gibt uns einen Einblick in das, was eigentlich der Schlüssel ist in diesem Buch Jona. Ein Schlüssel sehen wir, und das ist, hat mich sehr, sehr überrascht. Es erinnert an dieses Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Kapitel 1 und 2, das ist der jüngere Sohn, der auszog, der sein eigenes gesucht hat, dieser äußere Rückzug und dann der innere Rückzug, Kapitel 3 und 4, der ältere Sohn. Und beides Mal ist in Kapitel 1 und 2 alles ganz, ganz gleich aufgebaut. Gottes Wort an Jona, die Botschaft und dann Jonas Antwort, immer sogar im gleichen Vers, nur plus 2. Dann Jona und Gottes Welt, Gottes Warnung, die Antwort der Heiden, die Antwort des Leiters der Heiden. Antwort der Heiden war viel besser als Jonas Antwort. Und dann Jona und Gottes Gnade. Hier kommen wir an den Kern der Geschichte. Gott lehrt Jona seine Gnade durch einen Fisch in den ersten zwei Kapiteln. Und Gott lehrt Jona seine Gnade durch eine Pflanze, diesen Rizinus. Und genau um dieses Thema, diese DNA Gottes, einfach G und E anfügen, Gnade, sein Herz, das war sein Problem. Das Problem, was Jona mit Gott hatte. Oder Gott mit Jona, so rum. Und die erste Frage ist, und dann kommen wir nachher auch mehr zu den Punkten, aber das ist eine Vorbemerkung, kann überhaupt ein Mensch im Bauch eines Fisches überleben? Und 1896, sagt die New York Times, hat berichtet, dass vor den Falklandinseln ein Schiff, ein Fischerboot unterwegs war und das Wetter war heftig und einer der Fischerleute, der Angler, ist über Bord gegangen und sie haben dann später einen Wal gefangen. Und in diesem Bauch des Wales, als sie den Fisch zerlegten, fanden sie zusammengekrümmt, ohnmächtig, diesen James Bartley. Er war 36 Stunden im Innern dieses Wals und er hat überlebt. Und es klingt unglaublich, oder? Und diese drei Tage, Jesus vergleicht ja auch die drei Tage, wo er im Grab war, mit dem, wo der Jona im Wal oder im Fisch war. Wal steht ja nicht da, aber Wal ist ein Beispiel, so könnte es gewesen sein können. Das sind ja auch keine 72 Stunden gewesen, ja, sondern ist Karfreitag dann ins Grab gelegt worden. Da war noch ein Resttag, denn ein voller Tag Samstag und am Ostersonntag ist er auferstanden. Das waren vielleicht 40 Stunden. Also vergleichbar könnten das auch hier so ungefähr 40 Stunden beim Jona gewesen sein. Ich glieder heute meine Predigt einmal in den historischen Hintergrund. Und der erste Punkt ist Berufener, das ist der Jona, ein Nationalist. Zweitens, nicht berufene Heiden werden zu Vorbildern. Und drittens, die DNA Gottes. Jona lernt Gnade. Zum historischen Hintergrund. Also, Jona war Prophet. Er war Prophet an der Seite des Königs Jerobeam II. Ungefähr so im biblischen Unterricht, wenn man sich merken will, 750 vor. Ja, David ist so 1000 vor, Mose 1500 vor. So kann man sich das ganz gut merken. Und der Jona war schon ein spezieller Prophet. Er hat dem König Jerobeam ein Großreich Israel versprochen. Aber er hat ihn nie kritisiert und es gab vielen Grund, ihn zu kritisieren. Er war ein König, im biblischen Unterricht gibt es so eine Leiste mit Daumen hoch Königen und Daumen runter Königen. Und Jerobeam der Zweite war ein Daumen runter König, war ein König, der nicht das tat, was Gott gefiel, sondern opferte, Götzen opferte. Und da gab es viel zu kritisieren. Es gab auch eine Reihe von Propheten, die das kritisiert hat, aber Jona gehörte nicht zu denen. Und das Problem war, dass sie einen Feind hatten, und das waren die Assyrer. Ja, die Assyrer sind ungefähr vergleichbar mit dem, was wir auch vor ein paar Jahren ganz schrecklich erlebt haben mit der ISIS. Wenn ihr euch noch an die Menschen erinnert, die diese orangen Anzüge trugen, die dann entweder den Kopf abgeschlagen bekamen, erhängt wurden oder sonst grausam getötet wurden. Das ist vergleichbar mit den Assyrern damals Ich möchte euch nicht alles erzählen, was sie taten, aber sie haben zum Beispiel dann im Krieg, wenn sie gewonnen haben, ihre Opfer, die Gliedmaßen abgetrennt, ein Arm, ein Bein, und dann haben sie mit dem restlichen Arm ihren Spott getrieben, den Sterbenden gegrüßt und mit ihm geredet und grausam. Und sie haben auch ihre Opfer enthäutet und die Haut ausgestellt. Also es gab wirklich für Jona allen Grund, dass er sagt, Gott möge dieses Volk, dieses Böse, dieses Schreckliche strafen. Es waren wie Terroristen. Und 722 ist es ja auch dann passiert, dass die Assyrer dann auch Israel, diesen zweiten Teil, in die Verbannung geführt haben. Ja, und dann kam Gottes Wort an ihn ran. Und wir lesen im vierten Kapitel, dass Jona sagte, Gott, wenn du sagst, ich soll nach Ninive gehen und ich habe dich als guten Gott kennengelernt, dann hört sich das so an, als würdest du diesem barbarischen Volk eine Chance geben, als bestünde eine Möglichkeit, dass sie umkehren könnten, dass sie überleben würden, dass sie gnädig sein könnten, dass du ihnen gnädig sein könntest. Da taucht dieses Denken, dass er wusste, Gott ist gnädig und er war es nicht auf. Und er macht sich dann auf, er geht hinab in die Hafenstadt Jaffo oder Joppe und er bucht eine Reise so Richtung Spanien, portugiesische Grenze. Da liegt ungefähr Tarsis. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass er quer rüber übers Mittelmeer, sondern die sind immer im Schutz des Landes dann gesegelt. Also er hat einen Auftrag bekommen, nach Osten zu gehen und er geht genau in die entgegengesetzte Richtung, nach Westen. Und dann schickt Gott einen Sturm. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das im ersten Punkt, was Jona bewegt? Und die interessante Frage ist, und ich sehe hier eine Folie, die kommt irgendwie an der falschen Stelle, von daher bin ich ein bisschen irritiert, aber die erste Frage, die kommt, ist, Jona wird die Frage gestellt von den Seeleuten, wer bist du? Und ich bin auch manchmal interviewt worden und habe gesagt, wer bist du? Heute habe ich gesagt, ich bin Berliner. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja? Aber eigentlich bin ich ein Kind Gottes. Eigentlich bin ich das, was ich bin. Auch bei den vielen Umzügen, dass ich sagen kann, meine Heimat ist bei Gott. Ich definiere mich über das, wer Gott ist und was Gott in meinem Leben getan hat. Das ist meine eigentliche Heimat. Und sonst sind es viele andere Orte, wo Gott mich hingeführt hat oder wo wir gelebt haben. Wir waren im schönen Hawaii 3 Jahre. Ich habe in der Schweiz studiert 5 Jahre. Ich habe in Bayern gelebt, im Rheinland. Und meine Frau kommt aus dem Siegerland. Da waren wir 11 Jahre, haben wir dort gelebt. Man kann überall gut leben. Ja? Aber er sagt auf die Frage, wer bist du? Ich bin ein Hebräer. Und mit seiner Geschichte im Hintergrund. Es hört sich so an wie, ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin kein Assyrer. Die Assyrer sind schrecklich. Und Tim Keller bringt das auf. Und ich habe mich gefragt, wie bin ich? Wie bin ich Dietrich? Und ich muss schon sagen, ich bin gern Deutscher. Ja, ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe die deutsche Kultur. Ich liebe Leute, die sich an Regeln halten. Ich liebe Pflicht, ich liebe Fleiß und Leistung. Das ist so. Und wenn ich dann im Aldi bin und um mich herum ist Türkisch, um mich herum ist Arabisch, um mich herum ist laut, um mich herum wird sich nicht an Regeln gehalten, da passt eben dieses Bild rein. Wir haben in Milaka 36,5% Menschen mit Migrationshintergrund. Und im Penny ist das noch anders, noch deutlicher zu merken. Im Aldi ist es aber auch zu merken. Und da hat Gott mich getroffen. Hat gesagt, Dietrich, du sagst, ich bin Deutscher. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Das habe ich beim Jona gelernt. Denn die Seeleute auf dem Schiff verhalten sich viel vorbildlicher als der Kerl, der da unten, ist ja eigentlich der Christ, der geht schlafen. Der interessiert sich überhaupt nicht an dem Wohl, an dem Allgemeinwohl. Und Tim Keller sagt, wir sitzen alle in einem Boot und damit hat er auch recht. Also ich sage hier kein Wort für eine Immigrationspolitik von offenen Grenzen. Ich glaube, Deutschland kann gut ein Land sein für Heimat, für Menschen, die echt in Not sind. Aber wir leben mittlerweile aus der Geschichte der 60er, 70er, 80er Jahre aus mit sehr vielen Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, eine andere Herkunft. Wir leben, als würden wir auf dem Schiff leben, wie Jona. Und das sind alles Geschöpfe Gottes. Es sind keine Kinder Gottes, aber es sind Geschöpfe Gottes. Und das ist so wichtig, ja, dass wir nicht diesen Punkt haben, ich bin Deutscher, ich bin kein Ausländer. Und ich betreue gerade eine irakische Flüchtlingsfamilie, die bei uns in dem Haus wohnt, was wir gekauft haben als Gemeinde. Das ist direkt im Anschluss. Das ist auch sehr wichtig und gut, dass wir es gekauft konnten. Aber es ist einfach auch dann schwierig. Natürlich, das sind Flüchtlinge, 5 Jahre schon da. 5 Jahre wohnen sie da. Die wohnen da sehr gut. Und als ich sagte, wir suchen eine Wohnung für sie, weil wir die Wohnung für unsere FSJler brauchen und für Theologiestudenten, die ein Praktikum machen, die zu uns kommen, hat man mir gesagt, ach Dietrich, in Mühlacker eine Wohnung finden, unmöglich. Ich meine, ihr habt ja auch ein bisschen eine Situation, dass in Renning der Immobilienmarkt bestimmt durch Stuttgart beeinflusst, aber Stuttgart ist jetzt auch bei uns. Ja? Bei euch kosten die Bauplätze schon damals, wusste ich, war ich genügend. Bei uns fangen sie jetzt auch an, unheimlich nach oben zu gehen und Mietwohnungen sind unheimlich knapp und dann für eine Flüchtlingsfamilie was zu finden. Und dann hatten wir eine Wohnung, die wurde mir angeboten. Ich sag mal, der Vermieter war schon ein bisschen, ich bin ja jetzt im Internet, ein bisschen raubbeinig für sie. Ja, das war schon so, der hat ihnen klar gesagt, muss alles ordentlich, muss alles leise sein. War auch kein Deutscher. Und dann hat das Jobcenter irgendwie nicht mitgespielt und das zog sich hin und irgendwann war es dem Vermieter auch zu blöd und dann hat er gesagt, ihr kriegt die Wohnung nicht mehr. Und dann habe ich auch gedacht, ich möchte wirklich eine Wohnung haben, weil mir die Menschen ans Herz gewachsen sind. Die Familie, die beiden Mädels sind Zwillinge, sind dritte, vierte Klasse, eine ist ein bisschen weiter. Wirklich ein schönes Zuhause wiederfinden, wo sie gut unterkommen. Und Gott sei Dank, das haben wir jetzt gefunden. Ja, wir haben gerade die Woche einen Mietvertrag unterschreiben können von einer Wohnung, die sie selbst für sich gefunden haben und für gut gefunden haben. Ich will nur sagen, mich hat das verändert, ja, dass ich mich wirklich gesagt habe, das liegt mir, die liegen mir am Herzen und das ist, da merke ich schon eine Herzensveränderung. Ich war eher so, dass ich sage, ach, ist das alles zu viel hier. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei. We are all believers and non-believers in the same boat. Wir sitzen alle in einem Boot. Und wir tun gut daran, wie wir miteinander umgehen. Gott ist es wichtig, wie wir als Christen gegenüber Menschen auftreten, die anders denken und handeln als wir. Gott möchte, dass wir Menschen anderer Herkunft mit anderem Glauben respektvoll behandeln, liebevoll, großzügig und gerecht sind. Es geht darum, für die eine Küche zu finden. Natürlich, ich habe gestern auch eine Küche gesehen. Die Teile, die können wir auch für was anderes gut gebrauchen. Aber es war halt eine ganz, ganz alte Küche. Die würde ich für mich selbst auch nie einbauen. Das muss jetzt nicht eine ausgemessene Küche sein. Aber ich möchte, dass sie eine schöne Küche bekommen. Dass wenn sie die Frau in die Küche geht, jede Frau freut sich über eine Küche. Wobei ich koche bei uns. Also ich bin da auch nicht rassistisch. Ich sage, die Frau gehört in die Küche. Ich koche bei uns. Ich koche auch gern. Ich freue mich über unsere Küche, die einfach funktional aufgestellt ist. Ja, und so möchte ich es auch für Sie haben. Dass wir einfach Menschen großzügig behandeln, großzügig denken und Gnade verbindet, auch unter uns. Wir erleben gerade in den Gemeinden, ich denke, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben Maskenbefürworter und wir haben Maskengegner. Aber ziemlich heftig. Wir haben Impfbefürworter in der Gemeinde. Ja, nicht nur in der Stadt, das sowieso. Impfbefürworter und Impfgegner. Ja, hat einer mal dafür bitte für einen Impfstoff gebetet. Wow, hat der gleich Kommentare bekommen hinterher. Ja. Wir haben Tracing-App-Nutzer und wir haben Handy-Skeptiker. Ja. Die würden vielleicht ihr Handy in die Alufolie packen, damit man nicht weiß, wo sie gerade sich aufhalten. Ja. Wir haben Leute, die sagen, Corona ist eine Epidemie, wir müssen die Regeln halten, müssen sie sogar streng halten. Und wir haben Leute, die sagen, Corona ist eigentlich nur eine Grippe. Kennt ihr das? Ich denke, wenn ihr unterwegs seid, egal wo, es kann sogar eine eigene Familie sein, Gnade verbindet. Ich bin dafür, inhaltlich zu reden. Ich bin dafür, sich gut zu informieren. Und ich sage auch was dem einen und anderen dazu. Ja, ich kriege ja fast jeden Tag Links geschickt von Videos mit allen möglichen Inhalten. Ich lese auch sehr viel international, national. Auch ich bin ja Journalist und habe ein großes Interesse. Aber am letzten, wenn es zum letzten kommt, ist es oft die Gnade, die verbindet. Ich sage, das ist das Thema Corona, Jona, das bringt uns nicht auseinander. Du darfst Maske echt schlecht finden. Ich persönlich sage, das Stück Stoff stört mich überhaupt nicht. In Tokio tragen sie das alle, schon immer, wegen dem Smog. Ja, in New York sind sie glücklich, dass sie am Leben sind. Jeder kennt einen in New York in der Verwandtschaft oder unter einem Freund, der gestorben ist. Die haben die Leichenwagen gesehen, die durch die Straßen gefahren sind. Da sage ich, was ist das für ein Stück Stoff? Das ist meine persönliche Meinung. Man darf anderer Meinung sein. Und trotzdem sage ich, lasst uns zusammen unterwegs bleiben. Gut, ich habe hier das Mikro. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen ein Vorrecht, auch ein Stück meine Sicht da zu deuten. Und dann kommen wir zum Zweiten. Dann haben wir die nicht berufenen Heiden. Das hat mir mal einer meiner Dozenten gesagt, die waren damals wirklich Heiden. Heute gibt es keine Heiden mehr, sagt er. Alle sind berufen durch Jesus Christus. Aber damals stimmt es. Sie waren nicht berufen, Israel war berufen. Die werden zu Vorbildern. Die Seeleute beten, Jona schläft. Und die Seeleute stellten dem Jona ganz, ganz intelligente Fragen. Sie fragten, was machst du hier? Was ist deine Mission? Woher kommst du? Aus welchem Ort? Von welchem Volk kommst du? Das ist so ein Nebengewinn im Jona-Buch in den ersten beiden Kapiteln, was die Seeleute hier sagen. Es ist eine Frage nach unserer Identität. Wer bin ich? Ja? Wer bist du? Und das ist eine Frage, drei Stichpunkte. Du kannst es ja hinterher anschauen oder mit dem Handy gerade ein Foto machen. Aber frag doch mal, was ist eigentlich deine Mission? Wofür gibt es dich eigentlich? Mit welchem Auftrag, mit welchem, auch als Christ, Gedanken Gottes bist du unterwegs? Kannst du das mal in einem Satz benennen? Man sagt ja modern auch von einem Mission Statement. Ja? Versuch mal in einem Wort zusammenzufassen, wofür bist du unterwegs? Ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, vom Dietrich Bonhoeffer gelesen, dass er schon damals, als er im KZ war, daran glaubt, dass eines Tages die Christen aufwachen und in einer vollkommen areligiösen Sprache wieder über Jesus Christus reden, sodass Menschen sie verstehen und zum Glauben finden. Und dann sage ich, das ist ein Teil meiner Mission. Ich bin unter frommen Leuten groß geworden. Ich habe eine Gebetssprache gelernt. Und die alten Frauen, weiß ich noch, in der Gemeinde sind zu mir gekommen, wo ich so 14 war, 15 war und ich habe immer mitgebetet. Ach, du betest so schön. Bis ich irgendwann gelernt habe oder von Gott gemerkt habe, Dieter, ich rede mit mir ganz normal. Du brauchst deine Stimme nicht anheben, so, ach Gott, wie schön ist die Welt. Sondern du kannst mit mir normal reden. Ich gehe mit meinem Hund. Weil bin mit meinem Hund gegangen, jetzt gehe ich ohne Hund. Ich rede mit Gott laut. Ich sage, Gott, das ist das Problem. Das ist meine Analyse. Das wäre meine Lösung. Also ich schalte mein Hirn nicht ab, wenn ich mit Gott rede. Aber Gott, Du hast doch eine viel bessere Perspektive. Was ist eigentlich deine Lösung? Und dann kommt manchmal so etwas wie Jona daher und erwischt mich und verändert mich. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, Menschen, die gnädig sind, denen geht es besser. Sind wir nicht alle ein Volk? Und ich gehöre auch dazu, der negativen Kritiker. Sehen wir nicht sofort, was nicht in Ordnung ist? Und wie geht es uns dann? Schlecht. Das ist meine Geschichte. Ich bin so erzogen worden, das zu sehen, was nicht in Ordnung ist. Ich habe jetzt mein drittes Haus gebaut in Mühlacker, wunderschönen Bauplatz bekommen, also sind wir super dankbar. 800 Meter weg von der Gemeinde, 300 Meter vom Zentrum, 400 Meter vom Hauptbahnhof da. Und ich merke irgendwo, das Alter, wie sagt man, fordert seinen Preis. Ich bin nicht mehr so fit. Ich habe immer sehr viel selbst gemacht und irgendwie ist mir die Luft nach einem Jahr dann ausgegangen und jetzt waren die Außenanlagen dran. Und ich musste mich wirklich entscheiden. Wir sind jetzt 2 Jahre in dem Haus drin. Die Außenanlagen sind nicht fast fertig jetzt, aber in den 1,5 Jahren muss ich mich wirklich entscheiden. Dietrich, guck zur Carportdecke. Die ist fertig. Guck nicht auf den Schottereingang, der war 1,5 Jahre bis zum Haus nur geschottert. Und sieh den Berg, das war richtig Arbeit. Ich habe 50 Tonnen Material bewegt, mit Estrichbeton angemacht und Stein und so weiter. Guck nicht auf den Berg der Arbeit, das zieht dich runter. Und ich glaube, dass diese Message von der Gnade wirklich auch mir hilft, positiver durchs Leben zu gehen. Seid gnädig, nicht nur im Corona-Ding, auch in Sachen der Gemeinde, welche Lieder gesungen werden, wie das gemacht wird, wie jenes gemacht wird. Seid gnädig miteinander. Und der Vorteil ist nicht bei den anderen, sondern als erstes bei dir selbst. Und das Dritte ist, der dritte Punkt, Jona hat Gnade gelernt. Das ist der Sinn hinter den 4 Kapiteln bei Jona. Gott wollte, dass sein Herz, seine DNA, so wie er denkt, wo Menschen aus allen Kontinenten Platz haben, wo wir auch damals Platz hatten, als Paulus nach Europa gerufen wurde. Das wollte er, dass sein Vertreter auf der Erde, sein Prophet, genau das repräsentiert. Und er möchte das heute, dass wir das repräsentieren. Und deshalb schickte er einen Sturm. Und das war ein Sturm der Gnade. Und nicht, weil er gesündigt hat, wow, kriegt er eins über den Deckel. Nein, das ist fast pädagogisch gewesen, erzieherisch. Und Jona sollte im Sturm Gnade lernen. Und wir finden Gnade meist nicht auf den Höhepunkten unseres Lebens. Corona ist eine gute Zeit, Gnade zu lernen. Jetzt ist eine gute Zeit, Gnade zu lernen. Wir finden meist diesen Zugang zur Gnade in den tiefen Tälern, wenn wir dort unten angekommen sind. Und bei Jona ging es auch darum, er ging hinab nach Joppe, der Hafenstadt. Er ging hinab in den Rumpf des Schiffes und er ging hinab bis auf den Meeresboden, ganz nach unten. Warum ging er hinab? Um sich selbst auf die Spur zu kommen, um zu gucken, was wirklich da ist. Und dabei stößt er auf seine Selbstgerechtigkeit und dass er sich einbildet, etwas Besseres zu sein. Ich bin Hebräer, mit Blick auf seine Herkunft, auf sein Volk, aber auch seine Selbstgerechtigkeit. Dass, ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, aber mir ging es immer gut, wenn ich auch wirklich auch gut fromm unterwegs war, wenn ich genug gebetet habe, genug im Wort Gottes gelesen habe, wenn ich fleißig war und so weiter. Und Tim Keller sagt an der Stelle, schaut, nimm doch mal ein bisschen Abstand. Ist das wirklich eine gute Basis fürs Leben? Könnt ihr immer dafür mit Sicherheit garantieren, dass ihr immer leistungsfähig seid? Er sagt, das ist eine sehr unsichere Basis. Es ist eine sehr unsichere Basis auch für deinen Glauben. Die Basis für deinen Glauben ist, dass du dich festmachst bei dem, was Jesus Christus für dich getan hat. Ich muss mich immer wieder festmachen bei Gott, dass er mich liebt. Auch wenn Menschen mich kritisieren, auch wenn Menschen gerade, und das ist für einen Pastor nicht unüblich, dass sie ihn kritisieren, dass sie unzufrieden sind, undankbar, gerade ich bin 3 Jahre jetzt da, jetzt kennt man mich, jetzt kennt man auch die Seiten, die man nicht mag. Und dann muss ich mich festmachen, sagen, Gott, du bist gnädig, ich habe meine Fehler gemacht. Ja, jeder Mensch macht Fehler, aber ich halte mich an dir fest. Ja. Und es gibt noch etwas anderes, dieses mit dem Stichwort Othering. Menschen ohne Gnade sprechen immer von den anderen. Und sie fokussieren dabei auf Unterschiede, auf das Fremde, um dem anderen letztendlich die Berechtigung des Menschseins abzusprechen. Ein Stück habe ich mich da wiedergefunden und habe gedacht, ich möchte nicht bei dieser Gruppe sein. Ich möchte nicht meine Umgebung so betrachten. Wir kommen zum Ende. Ich habe euch 3 Fragen mitgebracht. Wir haben auch die Situation, dass wir Präsenzgottesdienste haben, aber auch Livestream senden, aber passen nicht alle rein bei uns ins Saal. Und so treffen sich auch Gruppen vor dem Fernseher. Das wünschen wir noch mehr, so eine Watch-Partys oder Family-Groups. Ich habe so manche Ideen, die werde ich jetzt aber nicht übers YouTube verkünden. Das wissen meine Leute aus dem Gemeindeleitungskreis. Und dafür sind diese Fragen, aber auch für uns sind sie wichtig, wie man ins Gespräch kommen kann hinterher, nach so einer Predigt. Was ist eine ehrliche Einschätzung? Wie gnädig bist du mit Andersdenkenden in der Gemeinde und in der Gesellschaft? Mach mal das auf, so von Wert 0, keine Gnade, bis 10, so gnädig wie Gott. Gib dir gerade mal eine Ziffer. Ich habe mir eine gegeben. Die ist nicht so, dass ich sie hier an eine Tafel schreiben wollte. Ich merke, ich habe zu lernen und ich ertappe mich immer wieder. Das ist mal eine gute Ausgangsgrundlage, ja, dass man sagt, wo man steht. Zweitens, wie reagierst du auf Menschen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen als du? Gehst du auf sie zu? Siehst du in ihnen auch ein mögliches Kind Gottes? Siehst du in ihnen Gemeinde? Gemeinde sollte immer auch da sein für die, die zur Gemeinde gehören, aber noch nicht da sind. Und ich sage, wir tun gut dran, wir haben so einen Kaffee international, wo seit 5 Jahren, wo ungefähr 20, 30 Flüchtlinge regelmäßig jede Woche kommen. Aber unsere Gemeinde, wir sind ziemlich deutsch. Wir haben es überhaupt nicht geschafft, sie irgendwie zu integrieren. Und ich glaube, dass das auf uns wartet, dass wir, wenn wir in Mühlacker Gemeinde sein wollen, auch so ein bisschen wie diese Seeleute werden. Eine bunt gemischte Truppe. Im Himmel sind wir sowieso. Und drittens, welchen Menschen hat Gott dir in den Weg gestellt, an dem du Gnade lernen darfst? Bei mir ist es die irakische Familie. Ja, das tut mir gut, weil ich merke, wie mein Herz aufgeht für sie. Und das tut mir gut, ja. Aber vielleicht hast du einen anderen, vielleicht ist es muss nicht immer dein größter Feind sein. Du lernst meist nicht an den größten Unterschieden, sondern jemand, wo du vielleicht irgendein Funken von Sympathie schon da ist, ja. Wo du sagst, also wenn jetzt jemand auf dich zukommt, der noch nie auf dich zugekommen ist, dann ist vielleicht da schon Funken Sympathie. Es ist also nicht dein größter Feind. Also ist ja manchmal, wenn man über Vergebung spricht, dann kommen hinterher Leute auf einen zu, dann weiß man, die haben Probleme mit dir gehabt und die wollen jetzt irgendwie was klären. Also, ich wünsche euch in dieser Zeit, dass ihr mit Jona durch Corona geht. Dass ihr auch in diese Geschichte mal reinlest. Es ist ja so ein Dechiffrierschlüssel, den ich euch jetzt gegeben habe, einen Ansatz, Jona zu verstehen. Dann auch zu verstehen, wie er in die Stadt geht, ja? Und wie er sie aufruft zur Umkehr und die sich tatsächlich dann auch die umkehren. Ja? Und er immer noch nicht zufrieden ist. Ja? Und er dann, das ist eine Geschichte mit einem offenen Ende. Es dauert lange, Gnade zu lernen. Damit müssen wir auch an der Stelle gnädig sein mit uns selbst. In diesem Sinn wünsche ich euch Gottes Segen und ich würde gern beten. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort immer wieder redest und dass vielleicht so eine Aussage hängen bleibt, die uns zum Leben wirkt. Ich möchte dich bitten, dass du auch die Dinge, die gesagt wurden, für jeden Einzelnen so sortierst, dass sie wie so eine Grundnahrung werden, dass wir stark werden am inneren Menschen, dass wir stark werden als Menschen, als Persönlichkeit, dass wir klar und stark werden auch in der Nachfolge Jesu Christi. Aber ganz unabhängig möchte ich jetzt beten von dem Thema. Ich möchte beten für die Menschen, die hier krank sind. Herr, ich möchte beten, dass du ihnen begegnest. Ich möchte beten, dass du ihnen neuen Mut schenkst, neue Hoffnung schenkst, neuen Glauben. Ich möchte Heilung da reinsprechen in Situationen, die menschlich unmöglich sind. Ich glaube, das brauchen wir auch in Corona. Wir brauchen den Arm Gottes, dass du sich bewegst, dass du Wunder tust. Herr, und dass du uns bewahrst vor, nicht nur vor Infektionen, sondern von schweren Verläufen von Infektionen. Dass du die Älteren besonders bewahrst, aber auch die Jüngeren, die Kinder. Herr, dass du uns insgesamt bewahrst und dass du uns segnest. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir in einen guten Tag heute gehen können. Amen.